Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Frankreich, Paris. Tja, da fällt einem immer noch zuerst das Baguette, der Eiffelturm und das Moulin Rouge ein. Und? Genau, die Pariser Mode. Niemand ist besser gekleidet als die Pariserin. Ich dachte auch erst, das sei nur ein Klischee. Ist es aber nicht. In Paris habe ich meinen ersten teuren Lippenstift erstanden, das erste Seidenhalstuch angelegt und den Rucksack in eine Handtasche umgetauscht. Warum? Weil es in Paris eben alle so machen. Sicher, das hat etwas mit dem Erbe der Haute Couture zu tun. Die wurde in Paris schließlich erfunden. Und Designer wie Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent und die nachfolgende Generation wie John Galliano, Raf Simon, Tom Ford, ja, sie alle machten sich hier in der Weltstadt der Mode einen Namen. Auch heute noch konzentrieren sich in Paris die meisten Modemarken im Luxussektor weltweit. Und solche Marken kann man an einem besonders symbolträchtigen Ort in Paris finden, in den Galeries Lafayette. Die Galeries Lafayette sind ein Luxuskaufhaus am Boulevard Haussmann, dessen Einkaufsbereich sich über die Größe von 10 Fußballfeldern erstreckt. Die einzigartige Glaskuppel, die auf Jugendstillogen thront, raubt einem schlicht und ergreifend den Atem. Naja, und die Parfümwölkchen tun ihren Rest. Warum ich hier bin? Weil die Galerie Lafayette als ein Meilenstein für die Demokratisierung der Luxusmode gelten und jährlich über 37 Millionen Touristen, vor allem aus China, Amerika, Japan und Europa, anlocken. Und das, obwohl die Digitalisierung das Online-Shopping salonfähig gemacht hat. Marken ihre Kanäle auf sozialen Netzwerken wie Snapchat, Facebook und Instagram ausbauen und Werbung über Mikrotargeting betreiben. Amazon launchte erst kürzlich in den USA kostenlose Lieferung von Modeartikeln nach Hause. Eigentlich sollte der E-Commerce doch boomen, oder?
Aujourd'hui, il faut être très regarder les chiffres.
Wenn man sich die Zahlen in der Luxusbranche heute anschaut, dann sieht man, dass insgesamt zwischen 80% und 95% der Käufe, je nach Land und Kategorie, in Boutiquen getätigt werden. Im Bereich Prêt-à-porter gibt es natürlich einen höheren Anteil an Online-Käufen. Aber auch hier kauft der Großteil im Laden.
Alicia Birr arbeitet für Google France, Sektor Luxus und Mode. Sie trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, eine lässige, aber gut geschnittene Jeans und elegante Absatzschuhe. Ich schätze sie auf Mitte 30. Alicia berät Modehäuser in ganz Frankreich darin, effektiv digitale Werbung zu schalten. Zum Beispiel auf YouTube. Klar, eine Tochterfirma von Google. Noch vor ein paar Jahren versuchten sie und ihr Team, ihre Kunden davon zu überzeugen, dass der digitale Handel die Zukunft ist und der Großteil der Kunden nur noch online shoppen wird. Heute, erklärt sie mir, sieht sie die Sache anders.
Man muss realistisch und pragmatisch sein. Ich liebe Mode und ich kaufe sehr wenig Sachen online. Und digitaler als ich zu sein, ist wirklich schwierig. Vor ein paar Jahren haben wir eine Studie mit Ipsos über den Luxusmarkt durchgeführt. Das machen übrigens nicht nur wir, sondern auch andere Unternehmen. Und haben gesehen, dass die Leute vor allem aus einem Grund nicht online kaufen. Sie können die Produkte nicht anfassen und auch nicht anprobieren. Wir haben bis heute noch keine wirklich gute Lösung gefunden, ein Kleidungsstück online anzuprobieren. Die virtuelle Realität oder erweiterte Realität sind ein Anfang, aber das ist noch viel zu viel technischer Schnickschnack. Sie sind noch nicht für eine große Zahl an Menschen zugänglich.
Eine ähnliche Studie über den Luxusmodemarkt wurde kürzlich von der einflussreichen Consulting-Firma Deloitte veröffentlicht. Darin sieht man, auch Millennials gehen, wenn es um Luxusmarken geht, lieber in Boutiquen. Egal ob nun Luxusprodukte oder Marken im unteren und mittleren Preissegment, es scheint, als ob die Digitalisierung die Umkleidekabine nicht verdrängt, sondern einfach mehr Einflusskanäle in unser Wahrnehmungsfeld bringt und sie damit sogar stärkt. Alicia Birr nennt das den Omnikanal.
Das heißt, dass man den Einkaufsweg nicht mehr in Online und Offline auftrennen kann. Er fragmentiert sich bis ins Extreme. In einem Moment bereitest du einen Kauf online vor, im nächsten Moment siehst du eine Werbung im Fernsehen, dann bist du in einem Wartesaal und siehst in einer Zeitschrift eine Werbung und zwischendrin hast du noch 2-3 Boutiquen durchstöbert.
Oder? Das sagt Alicia natürlich nur ungern, weil Konkurrenz. Du bist bei Instagram und Facebook und folgst einer, ja, wie sagt man?
Man sagt heute Influencerin. Das ist ein starkes Wort. Es sind Leute, die mich beraten, ohne mir direkt zu sagen, tu dies oder das, sondern stattdessen zu einem Vorbild werden.
Valérie Jeanne-Perrier forscht seit über 20 Jahren über Online-Kommunikation an der renommierten Pariser Hochschule für Kommunikation und Journalismus, der CELSA. Der Begriff Einfluss ist für sie schon länger ein Forschungsobjekt.
In der Kommunikationsforschung wissen wir, dass der Prozess der Einflussnahme in mehreren Etappen stattfindet. Das passiert nicht einfach von oben nach unten. Wir schauen uns um, schauen uns die Leute in unserem Umfeld an, die dann wiederum zu einer Art indirekter Berater werden. Auf Instagram ist es genau derselbe Prozess in 2 Stufen. Ich schaue mir die Community an, die ich mir selbst geschaffen habe und finde dort, was mich interessiert.
Internet hat auch die Mode verändert. So heißt der Titel von Valérie Jeanne-Perriers Buch, das 2016 in Frankreich erschien. Darin zeigt die Wissenschaftlerin auf, wie soziale Netzwerke die Modewelt verändert haben und noch verändern. Sie meint,
es gibt 2 Phänomene, die herausstechen in der Kommunikation über Mode. Zum einen ist es natürlich geworden, sich Kleidungsstücke über digitale Mittel zu beschaffen, weil wir die richtigen Apps haben und auch gewohnt sind, sie zu nutzen. Die Bezahlung ist ebenfalls ein fast schon transparenter Akt geworden. Zum anderen entsteht ein Phänomen der Nähe. Mode wird uns greifbar gemacht, weil sie auf sozialen Netzwerken präsent ist.
Es sind die vielen Videos und Fotos von Akteuren der Modewelt, die uns eine andere, neue Perspektive auf die Modebranche geben.
Wir sehen zum Beispiel viel öfter die Kulissen der Modenschauen von großen, aber auch kleineren, unbekannten Marken. Stylisten, Hersteller und Journalisten, die bei den Modenschauen dabei sind, stellen viel mehr Bilder zur Verfügung. Dadurch entsteht Nähe.
Du moment des défilés, des rencontres avec les créateurs. Et donc, il y a une proximité qui s'est opérée.
Und dieses Gefühl, ganz nah an dieser glamourösen Modewelt zu sein, ja, was macht das eigentlich mit uns? Identifizieren wir uns deshalb mehr mit bestimmten Marken? Ist es letztendlich die Marke mit dem besten Online-Auftritt, deren Produkte wir kaufen? Und wenn ja, welche Rolle spielen Influencer dann?
Bonjour, oui, c'est ça. Enchanté. Ah, cool.
Ich treffe die Startup-Gründer Tudor Georgiou und Vincent Deloffre in einem großen Verlagshaus für Modezeitschriften im Herzen von Paris. Tudor und Vincent gründeten 2005 die App Ask Anna.
Wir hatten die Idee, Leute bei der Kaufentscheidung eines Kleidungsstückes zu begleiten. Vor 3 Jahren, als wir angefangen haben, an diesem Projekt zu arbeiten, war unser erster Reflex eine App. Wir haben eine App für eine Community entworfen, die sich für Mode interessiert und die schnell über 200.000 Nutzer hatte. Die Leute haben sich wirklich ausgetauscht und beraten, denn gute Tipps und Ratschläge haben einen wahren Wert.
Vincent und Tudor kontaktierten also YouTuberinnen und Instagrammer, um sie und ihre Follower für ihre App zu gewinnen. Zeitweise posteten über 200.000 User mit ihrem Smartphone aus der Umkleide, vor ihrem Kleiderschrank zu Hause oder auf offener Straße Fotos auf der App. Man darf nicht vergessen, Paris ist die Modestadt schlechthin und Franzosen sind im Vergleich zu uns Deutschen sozialen Netzwerken doch etwas aufgeschlossener gegenüber. Alles schien also in die richtige Richtung zu laufen. Das junge Unternehmen wurde von einem renommierten Inkubator für Modestartups aufgenommen und bekam von Investoren eine beträchtliche Summe von 320.000 Euro im vergangenen Sommer. Doch schnell kam eine weitere Erkenntnis.
Leider sind in solchen offenen Communities gute, vom Nutzer wertvoll wahrgenommene Ratschläge eher seltener. Deshalb haben wir uns ein alternatives Modell ausgedacht, bei dem wir die Qualität der Ratschläge garantieren können, also professionelle Ratschläge systematisch anbieten können.
Also fischten Vincent und Tudor und 100 Modebloggerinnen und Instagrammer aus diesem bestehenden Netzwerk, entwickelten eine Guideline für gute Ratschläge und boten ihnen eine finanzielle Entlohnung pro Kommentar. Dieses ausgesiebte Netzwerk mit der Expertise der Bloggerin bieten Vincent und Tudor heute Modemarken auf Tablets an. Für ihre Umkleiden. Während Vincent und Tudor allerdings noch nach Marken suchen, die bereit sind, ihre Tablets mit der App in den Umkleiden zu installieren, entsteht bereits ein ganz neuer Trend. Das Influence-Marketing.
Mein Name ist Guillaume Docquitonon. Ich bin der Gründer von Reach. Reach hilft Marken, mit Influencern zu arbeiten.
Heißt, Reach vermittelt im großen Stil Mikro- und Makro-Influencer an Marken. Influencer ist man übrigens schon, wenn man über 1000 Follower hat. So definiert es zumindest Guillaume Docquitonon. Er erklärt mir, dass Reach einen Algorithmus entwickelt hat, der Influencer und Marken wie eine Dating-App matcht.
Wir analysieren die Abonnenten der Influencer. Dadurch wissen wir zum Beispiel, ob es eher Männer oder Frauen sind, welche Altersgruppen dem Influencer folgen und welchen anderen Seiten sie noch folgen. So können wir den Einflusskreis des Influencers charakterisieren. Dann gleichen wir diesen Kreis mit dem einer Marke ab. Und wenn wir Ähnlichkeiten feststellen, dann können wir sagen, dass diese Marke zu diesem Influencer passt.
Reach hat seit seiner Gründung vor 2,5 Jahren 11.000 Influencer in seine Datei aufgenommen. Guillaume meint, monatlich kommen 400 bis 800 dazu. Monatlich. Unglaublich, oder? Reach ist dabei bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das sich dieses neue Feld ausgesucht hat. Das Pariser Startup Lefty zum Beispiel vermittelt bereits 5 Millionen Influencer an Marken. Auch Lefty arbeitet mit einem Algorithmus, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz das Profil der Influencer analysiert. Co-Founder Thomas Repelski bezeichnet sein Unternehmen deshalb auch als Tinder des Influence-Marketings.
Wir schauen uns die Timeline der Person an, damit wir für jeden Post einzeln sehen können, über was redet er, semantisch, also die Worte, die er benutzt, was er rüberbringen möchte, die Geschichte des Posts. Wir interpretieren jeden Post auch visuell. Wenn wir diese Analysen aneinander reihen, bekommen wir ein Bild des Influencers.
Der Trend geht also dahin, mithilfe von Algorithmen und Programmen schneller herauszufiltern, welche Profile zu welchen Marken passen und dann gemeinsam Kampagnen zu entwickeln. Unternehmen wie Reach und Lefty analysieren dafür vorab das Profil eines Influencers, ob seine Community wächst und wie schnell, wie viele Klicks, Likes, Kommentare und Shares der Influencer bekommt, um dann daraus abzuleiten, wie viel ein Influencer ungefähr an Einfluss bringen wird. Solche Vorhersagen basieren auf vielen Daten, die jedoch, so Guillaume Tocquitonon, auch für Werbung in der Fernseh-, Radio- und Zeitungsbranche verwendet werden und außerdem von sozialen Netzwerken legal abrufbar sind. Ich konfrontiere Guillaume trotzdem mit meinen Zweifeln darüber, ob diese Kooperation auch von den Nutzern eindeutig als Marketingkampagnen erkannt werden. Ich habe das Gefühl, die Übersicht zu verlieren, was sozusagen eine ehrliche Empfehlung ist.
Ja, die Community verlangt Transparenz. Das ist vor allem bei Influencern von mittlerer Größe wichtig, weil man denen ja folgt, weil man sich ihnen nahe fühlt, weil man ihnen vertraut. Normalerweise muss man deshalb so klar wie möglich kennzeichnen, wenn es sich um eine bezahlte Kooperation handelt. Mit einem Hashtag gesponsert oder Hashtag Kooperation. Das ist auch extrem wichtig, weil man diesen Beruf nur dann voranbringt und professionalisiert, wenn alle das so machen.
Man kann also auf die Marken oder den Influencer selbst vertrauen oder die Posts ganz einfach überwachen. Trotzdem gibt es da diese Grauzone, die nicht immer einfach zu kennzeichnen ist, erklärt mir Thomas Repelski, der Gründer von Lefty.
Il y a des campagnes où c'est beaucoup plus difficile de les contrôler et ça va être typiquement Es gibt Werbekampagnen, die schwieriger zu kontrollieren sind. Das sind meistens die Kampagnen, die PR-Maßnahmen beinhalten. Wenn man zum Beispiel einen Influencer zu einem Event einlädt oder ein Geschenk zusendet, dann kann man das schwieriger als Werbung kategorisieren. Influence-Marketing wird auch ganz unterschiedlich definiert. Wenn man es als Öffentlichkeitsarbeit versteht, kann man genauso gut sagen, dass Journalisten auch nicht immer angeben, dass sie etwas als Geschenk erhalten haben und wie sympathisch das sei. Oder dass die Marke genannt wird, weil man bei einem bestimmten Event war. Hier finde ich es normal, dass die Kontrolle etwas lascher ist. Aber wenn es eine Entlohnung gibt, dann ist es wichtig, das zu kennzeichnen. Und die Marken kontrollieren das auch.
Ein Problem bleibt jedoch, dass Posts, die sichtbar gekennzeichnet gesponsert sind, im Schnitt nur halb so wenig Reichweite haben. Nicht alle Influencer halten sich deshalb ans Kennzeichnen. Wie viele Posts verdecktes Product Placement sind, ist also viel schwerer nachzuvollziehen, als korrekt gekennzeichnete Posts aufzuzeigen. Das meint Guillaume Duquetonon übrigens auch mit Professionalisieren. Der Markt in Frankreich steht dabei noch weiter am Anfang als in Deutschland, wo sich Agenturen und Influencer schon auf gängige Preise und Kampagnen geeinigt haben. Und trotzdem.
Viele Menschen glauben, dass Influencer viel Geld verdienen. Tatsächlich sind es aber eher Menschen, die eine Leidenschaft für etwas haben. Wir haben analysiert, dass 80%, wenn ich mich richtig erinnere, damit weniger als 5.000 Euro im Jahr verdienen. Das Geld, das sie für eine Kooperation bekommen, das stecken sie meistens in neues Material, eine Kamera, ein Schnittprogramm. Es ist eine Nebenaktivität.
Tja, meine Recherche könnte jetzt noch ewig weitergehen. Was ist zum Beispiel mit den sogenannten Fake-Followern, die die Accounts der Influencer aufpumpen, obwohl es sich in Wirklichkeit um gar keine echten Nutzer handelt? Und nicht nur Influencer, auch das Mikrotargeting in der Werbebranche spielt eine große Rolle. Eines zumindest steht fest: Einflussreiche Personen im Web werden sich ihrer Macht bewusst. Marken investieren immer mehr Geld in Webstrategien und Werbung erreicht uns immer gezielter. Wir können Werbung als Ratschläge wahrnehmen von einer Person, die wir wegen ihrer Kreativität, wegen ihres Humors und ihrer Einstellung aus dem Internet kennen und mögen. Diese Eigenschaften können sich auf Marken und deren Produkte übertragen und vielleicht ist daran ja auch gar nichts Schlechtes. Ich, der ich noch nie eine Socke online gekauft habe, sende neuerdings übrigens auch schon Fotos aus der Umkleide direkt an meine Freunde. Wirklich einig sind sich meine deutschen und französischen Berater in ihrem Urteil allerdings nicht.
Ah, c'est très chic.
Au revoir, bis zum nächsten Mal.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah, les amis.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.